Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Es werden immer wieder neue Gesetze und Verordnungen erlassen, ohne mit den Landwirten darüber zu sprechen.
Mit diesem Agrarpaket werden meines Erachtens 60-80% der Höfe dicht machen.
Ist ja schwarz für die Zukunft, das muss man ehrlich so sagen. Und was ich meinem Kind jetzt sagen soll, ist schwierig.
Unsere Landwirte sind nicht gegen Umwelt, Klima und Naturschutz, sondern sie sind einfach dafür, dass wir unsere Arbeit auf einer fachlichen, wissenschaftlich begründeten Basis machen können.
Wenn bei uns wirklich durch uns nachgewiesenermaßen Gewässer verschmutzt werden, dann bin ich der Letzte, der sagt, das muss so weitergehen. Auf Kosten der Gesellschaft will ich nicht wirtschaften.
Stimmen von Bauern in Deutschland. Seit Monaten sind sie in Aufruhr und ziehen massiv wie lange nicht gegen das neue Agrarpaket der Bundesregierung zu Felde. Sie fühlen sich zu Unrecht mit dem Vorwurf konfrontiert, sie würden das Wasser sowie die Böden vergiften und Tiere quälen. Doch Bäuerinnen und Bauern wollen nicht länger der Sündenbock sein. Längst sehen sich viele in einer existenziellen Krise. Das ist unser Thema jetzt. Am Mikrofon ist Alexandra Gerlach. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Wochenendjournal. Es ist Donnerstag, der 5. März. Im Morgengrauen stehen rund 1500 Traktoren aus ganz Sachsen dicht an dicht vor dem Landtag in Dresden. Es geht um das Nitrat im Boden und im Grundwasser. Rund 3000 Demo-Teilnehmer wollen eine Expertenanhörung im Landtag verfolgen. Sie hoffen auf wissenschaftliche Schützenhilfe gegen die geplante neue Düngeverordnung, von der sie erhebliche Nachteile für ihre Betriebe erwarten.
Eine Durchsage machen. Der Fahrer des Schleppers Fendt Meißen FE 720 soll bitte das Fahrzeug umparken. Also ein Fendt Meißen FE 720. Danke.
100 bäuerliche Demonstranten dürfen auch in den Plenarsaal, um die Anhörung live zu verfolgen. Während sie geduldig auf den Einlass warten, gibt es im Landtag bereits erste Regieanweisungen für die Besucher, die über Lautsprecher auf den Vorplatz übertragen werden.
An die anwesenden Zuhörer möchte ich bitte informieren, dass Sie nach § 31 Absatz 3 und 4 der Geschäftsordnung des Sächsischen Landtages als Sitzungsteilnehmer nicht die Möglichkeit haben, irgendwelche Äußerungen, missfallensfreudische und ähnliche Stimmungen kundzutun. Dankeschön an alle diejenigen, die mit dazu beigetragen haben, dass wir die Übertragung gewährleisten können. Und genau das hatte ich gerade gesagt. Darum bitte ich Sie ganz herzlich, selbst wenn es Ihnen in den Händen kribbelt, ich möchte nicht die Sitzung unterbrechen müssen. Bitte kein Beifall, keine Missfallenskundgebung.
Entschuldigung, darf ich Sie mal fragen, gehen Sie rein jetzt? Gehen Sie rein, ja, in Latte? Waren Sie da schon mal drin?
Nein.
Mit welchen Erwartungen gehen Sie denn heute da rein?
Das ist zum Wohle der Bauern entscheidend.
Aber entschieden wird ja heute nichts, wird nur angehört.
Es wird nur angehört, aber dass wir auch Gehör finden. Ne?
Gehen Sie jetzt rein zur Anhörung?
Ja.
Mit welchen Erwartungen gehen Sie rein?
Ja, dass die sachliche Diskussion damit angeregt wird und wir als Landwirte mal mit unseren sachlichen Argumenten auch Unterstützung von den Parlamentariern bekommen.
Von wo aus sind Sie heute angereist?
Nördlich von Chemnitz.
Mit dem Trecker?
Mit dem Trecker, ja.
Und wie lange waren Sie unterwegs?
Circa 3,5 Stunden.
Ganz schön lang. Und was haben Sie für einen Betrieb?
Wir haben einen Gemischtbetrieb mit Tierhaltung, aber hauptsächlich Ackerbau. Und ja, wir sind in der Region nördlich von Chemnitz von diesen Nitratgebieten sehr hart betroffen.
Also eine rote Zone sozusagen?
Genau, rotes Gebiet.
Und das bedeutet in Zukunft was genau für Sie?
Also in diesem Jahr wird es noch Übergangsregelungen geben, aber wenn die Düngeverordnung so durchgesetzt wird, wie sie geplant ist, dann wird es bedeuten, dass wir mit einem viel höheren Bürokratieaufwand zu rechnen haben und letztendlich dann auch die Düngung noch weiter einschränken müssen und für unsere Nahrungsmittelproduktion das eigentlich ein Unding ist, weil wir keinen Qualitätsweizen mehr erzeugen können. Und wir finden die Düngeverordnung insgesamt ungerecht, weil die letzten Verschärfungen sind erst 2017 beschlossen worden und diese Wirkung hat man überhaupt nicht abgewartet und jetzt wird quasi mit neuen Auflagen versucht, eine Scheindebatte zu führen, um das Grundwasser sauber zu machen. Wie gesagt, wir wollen in einer sachlichen Argumentation versuchen, unsere Argumente auch hier im Parlament vertreten zu wissen.
Nun läuft ja die Zeit und Anfang April, dann soll ja die Düngemittelverordnung eigentlich in Kraft treten. Und das würde was für Sie bedeuten vom Ertrag?
Ja, auf jeden Fall Einbußen.
Anders als bei den letzten großen Bauerndemonstrationen ist die Stimmung an diesem Morgen locker. Männer und Frauen stehen in Gruppen zusammen, tauschen sich aus, trinken Kaffee und fachsimpeln. Ein echtes Bauerntreffen. Schlagermusik statt Krawall. Selbst die Hupen der dicht an dicht rund um den Landtag geparkten Traktoren schweigen. Gespannte Erwartungen.
Ich erwarte, dass Sachsen im Bundesrat die Düngeverordnung ablehnt. Das wird schwierig, weil Parteien auch von Berlin das vorgegeben haben, das eben anders zu sehen. Und da muss eben jeder Abgeordnete das für sich auch mal entscheiden, ob er das nun macht oder nicht. Jede Partei hat ja Experten eingeladen und da müssen wir sehen, was sie jetzt dazu sagen.
Wie würden Sie denn heute hier die Stimmung in der Bauernschaft beschreiben?
Ja, die Stimmung ist gedrückt. Es sieht zwar anders aus, es wird sich heute nichts entscheiden direkt, aber im Nachhinein müssen die sich einig sein, dass sie dagegen stimmen. Die Düngeverordnung ist für viele Betriebe die Belastung schlechthin. Für umsonst gehen wir nicht seit Oktober auf die Straße. Wir hätten auch was anderes zu tun, jeder andere hier natürlich. Die Düngeverordnung darf im Bundesrat so nicht durchgewunken werden.
Also ich bin Landwirtin nur im Nebenerwerb. Mein Mann hat Betrieb und wir sind die Geschäftsführer von den Regional- und Kreisverbänden. Wir unterstützen hier unsere Landwirte bei dieser Aktion.
Sind Sie erstaunt, wie viele Landwirte sich hier eingefunden haben am Landtag?
Nein, ich bin nicht erstaunt. Es war damit zu rechnen, weil das Thema ein ernstes Thema ist. Es ist ein existenzielles Thema. Unsere Landwirte sind nicht gegen Umwelt, Klima und Naturschutz, sondern sie sind einfach dafür, dass wir unsere Arbeit auf einer fachlichen, wissenschaftlich begründeten Basis machen können. Das betrifft insbesondere auch die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit durch Düngung, die den Pflanzen gerecht wird. Und unsere modernen Produktionsmethoden ermöglichen es uns schon lange, nur so viel zu düngen wie nötig und nicht irgendwie mit der Gießkanne drüber zu gehen. Und dieser Entwurf zur Düngeverordnung zeigt eigentlich ein Versagen der Politik auf ganzer Ebene. Seit 1991 gibt es dazu eine Geschichte.
Seit 1991 fordert eine europäische Richtlinie den Eintrag von Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen, also etwa Gülle als Dünger, in Grundwasser und Oberflächenwasser zu reduzieren und zugleich die Menge mittels Messstellen zu ermitteln. Doch über die Aussagekraft und Repräsentativität des deutschen Messstellennetzes wird erbittert gestritten. Deutschland hat europaweit fast die schlechtesten Werte und ist daher von der EU-Kommission verklagt worden. Nun drohen Strafzahlungen, wenn sich diese Werte nicht verbessern. Matthias Rösler, der sächsische Landtagspräsident, kennt die Sicht der Bauern auf diese Thematik gut.
Die kämpfen für ihre Existenz, die kämpfen für ihre Interessen. Das ist ganz klar, denn die neue Düngemittelverordnung geht vielen Betrieben einfach an die Substanz. Und ich meine, ich stamme ja selber aus dem Milieu von meiner Familie her, von meiner mütterlicher Seite, sind ja alles Landwirte. Ich kann das gut verstehen. Vor allen Dingen wehren sich die Landwirte dagegen, dass sie als Umweltzerstörer hingestellt werden. Meine, die ganze Situation in der Landwirtschaft, auch die harten Wettbewerbe um Produktion und das Preisniveau sind ja eigentlich die Folge der eigenen Marktpolitik, die wir hier über Jahrzehnte gemacht haben, das muss man auch mal sagen.
Kann man sagen, dass die Bauern das ausbaden, was die Politik falsch gemacht hat?
Auf jeden Fall hat die Politik hier einen großen Anteil dran und das ist, denke ich, ich könnte jetzt ganz viel über Brüssel reden, aber Wir müssen sehen, dass wir umsteuern. Und entscheidend ist natürlich auch eins, am Schluss müssen sie Nahrungsmittel produzieren.
Was müssen denn die Verbraucher jetzt beisteuern zu diesem gesamten Prozess?
Vor allen Dingen das Bewusstsein, wirklich, was alles drinsteckt, wenn Sie hier die Bauern sehen, diese wunderbaren Traktoren, was für Arbeit, Mühe und auch Liebe drinsteckt, wenn die sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes unser täglich Brot erzeugen, Fleisch, Brot, Nahrungsmittel. Und übrigens auch von hoher Qualität, das muss man deutlich sagen. Wenn da auch einzelne Dinge immer wieder sozusagen aufscheinen. Und das ist ein ganz verantwortlicher, ich nenne es mal so, und vernünftig sich verhaltender Berufsstand.
Schnell weg, da weg, da weg, mach Platz, sonst gibt's noch Streit. Wir sind spät dran und haben keine Zeit. Schnell weg, da weg, da weg, es tut uns furchtbar leid. Wir schaffen's kaum, der Weg ist ja noch weit. Wir müssen rennen, springen, fliegen, tauchen, hinfallen und gleich wieder aufstehen. Wir dürfen keine Zeit verlieren, können hier nicht stehen, wir müssen gehen. Ein andermal sehr gern, dann setzen wir uns hin und reden über Gott und Lotto und die Welt. Na denn, mach's gut, bis bald, es hat jetzt keinen Sinn. Wir müssen dringend los, denn Zeit ist Geld. Wir haben kein Minütchen, kein Sekündchen mehr, wir müssen uns beeilen. Und leg noch zu, noch einen Zahn, es ist für uns die höchste Eisenbahn.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir Sachsen sind der Club der klaren Aussprache. Und deswegen habe ich großes Interesse daran, dass wenn wir hier zusammen sind und über politische Fragen sprechen, auch nicht alle Politiker in einen Topf gehauen werden.
Hast du eine Kuh, dann wähle CDU. Dieses Motto gilt schon länger nicht mehr. Das hat Sachsens CDU-Landes- und Regierungschef Michael Kretschmer in den zurückliegenden 2 Jahren schmerzlich erfahren. Die bäuerlichen, ehemals sicheren CDU-Hochburgen sind vielerorts verloren und werden nun von der AfD umworben und belagert. An diesem Tag wagt Kretschmer bei den Bauern einen kühnen Aufschlag, um zu punkten.
Ich kann Ihnen heute nicht sagen, ob die sächsische Staatsregierung dieser Düngemittelverordnung zustimmt. Ich sehe das sehr, sehr kritisch. Und ich habe noch einige ganz konkrete Fragen und Forderungen. Und wenn die nicht erfüllt werden, dann werden wir dem nicht zustimmen können, weil ich nicht zulassen werde, dass auf dem Rücken von anständigen Landwirten hier eine Politik gemacht wird, die nicht richtig ist. Das kann ich Ihnen zumindest versprechen, meine Damen und Herren. Aus meiner Sicht ist die Düngemittelverordnung, so wie sie jetzt diskutiert, die Düngeverordnung, so wie sie jetzt vorliegt, nicht zustimmungsfähig, zumindest nicht für mich. Ich habe die Erwartung, dass sie an vielen Stellen nachgearbeitet wird. Das Erste ist, wir müssen alle miteinander Klarheit haben, dass das Messstellennetz korrekt ist, dass, wenn wir einem Landwirt etwas abverlangen, er auch der Verursacher dieses Problems ist. Dann geht es um die Frage, wenn ich ihm etwas abverlange, mit welchen Methoden? Ist das mit dem Holzhammer oder kann man die neuen Technologien, Präzisionslandwirtschaft, Präzisionsdüngung nicht viel mehr in den Mittelpunkt stellen und damit auch viel mehr Akzeptanz schaffen?
Die Zeit drängt. Bereits am 3. April soll der Bundesrat über die deutliche Verschärfung der Düngeverordnung von 2017 entscheiden. Bis dahin wird die Zeit kaum reichen, um das Prüfversprechen einzulösen. Die Forderung der Bauernschaft ist weitreichend, wie Landwirt Hartwig Kübler als Vorsitzender der familiengeführten landwirtschaftlichen Betriebe in Sachsen und Thüringen erklärt.
Wir fordern, dass wir ein ausreichend breit aufgestelltes Messnetz haben, das wirklich repräsentative Werte liefert. Man muss als Beispiel nehmen, in Deutschland haben wir pro 1000 Quadratkilometer 0,4 Messstellen über die Fläche. In Holland haben wir 4. In Belgien haben wir über 90. Das heißt, die Anzahl der Messstellen ist viel zu gering, um ein solches Riesennetz von Aussagen zu treffen und dann zu sagen, okay, ich habe da Gott weiß wie viele Kilometer weit auseinander 2 Messpunkte, die schon bei der Entstehung angelegt wurden, weil an den Stellen extreme Werte waren. Aber in der ganzen Strecke dazwischen ist keine einzige Messstelle, obwohl das freie landwirtschaftliche Flächen sind. Und bei Untersuchungen, die gemacht wurden, bei freien landwirtschaftlichen Flächen, waren durch die Bank die Werte auf den Landwirtschaftsflächen niedriger wie an den Messpunkten, die in Ortsnähe waren. Man sollte eher mal drüber nachdenken, was mit den Abwässern passiert, was da alles in Boden diffundiert. Wir wissen aus Aussagen, dass mehr als 30% der Abwässer aus den Kanälen in den Böden verschwinden. Und da kommen Belastungen auch her. Und das muss differenziert werden. Wir brauchen einfach mal mehr Ehrlichkeit. Wenn bei uns wirklich durch uns nachgewiesenermaßen Gewässer verschmutzt werden, dann bin ich der Letzte, der sagt, das muss so weitergehen. Auf Kosten der Gesellschaft will ich nicht wirtschaften.
Diese Grundhaltung des weitgehend konventionell arbeitenden Landwirts könnte eine Brücke sein für Wolfram Günther. Er ist seit Dezember der erste grüne Landwirtschaftsminister in Sachsen. Sein erklärtes Ziel: Agrarwende. Weniger Massenproduktion für den Weltmarkt, mehr Regionalität und Direktvermarktung. Dafür sucht er Verbündete unter den Bauern. Kein leichtes Unterfangen, auch an diesem Morgen vor dem Dresdner Landtag.
Ich kann gar nicht herzlich willkommen sagen, aber eigentlich sollte man sagen, denn wir haben riesige Herausforderungen in der Landwirtschaft und wir brauchen ganz viel Aufmerksamkeit auch für diese Herausforderungen und auch wie schwer es auch für den Berufsstand ist, all die Anforderungen, die jetzt gestellt sind, auch umzusetzen. Von daher ist Ihre Kritik schon angekommen, aber es geht ja, was Landwirtschaft anbelangt, nicht nur um das Messstellennetz, sondern es geht ja insgesamt überhaupt darum, wie wir ein Zukunftsbild hinbekommen, dass Sie als Betriebe investieren können, investieren wollen und dass wir eben auch, es sind hier viele, erfreulich viele, auch junge Leute mit dabei, dass man eben doch einfach ein Bild davon hat, es lohnt sich in der Landwirtschaft seine berufliche Zukunft zu finden. Das wirklich ernst zu machen, wir machen euch satt und da brauche ich Sie einfach dazu, dass das, was Sie produzieren, tatsächlich hier in der Region am Ende auch auf dem Teller landet.
Also Herr Günther, ich muss jetzt mal kurz zu dem, was Sie gerade zuvor gesagt haben. Ich nehme es ein bisschen in Schutz, Sie sind noch nicht so lange eingearbeitet, da haben Sie vielleicht noch nicht das Wissen. Wir sollen jetzt schnell die Düngeverordnung akzeptieren, weil die Politik im Vorfeld das bisschen versäumt und verschlampt hat. Bisschen, sage ich, ja. Das versteht keiner hier. Die Düngeverordnung, nochmal, auf repräsentative Messstellen. Und die müssen erst geschaffen werden. Und dann können wir uns darüber unterhalten, über eine fachgerechte Düngeverordnung.
Nehmen Sie mir nicht übel, ob Einarbeitung oder nicht. Die Verhandlungen, die der Bund mit der EU führt und die Aussagen sind relativ klar, dass man sich dort nicht in irgendwelchen unteren Bereichen bewegt, sondern dass das so einschneidend wie möglich sein soll. Ne? Das andere, was Sie sagen, dass wir das Problem jetzt haben, weil wir es viel zu lange eben nicht angegangen sind, das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. Andere Länder haben das viel früher gemacht, die haben viel mehr mitgestalten können. Wir haben jetzt diesen enormen Zeitdruck und das ärgert uns hier und das ärgert uns hier in Sachsen genauso wie Sie. Das sind wir auf einer Seite.
Unser EPG hat 100 Gänse und ein Gänseliesschen, das ist meins. Jeden Morgen ziehen sie auf die Wiese. 100 Gänse und die 101. Und alle Bauern bleiben stehen, wenn dieser Marsch vorüberzieht. Ich denk mir schon, auf wen sie sehen, während sie auf ihre Gänse sieht. Unser MPG hat 100 Gänse und ein Gänseliedchen, das ist meins. Jeden Morgen ziehen sie auf die Wiese.
Ja, wir laufen jetzt hier über unseren Hof. Hier auf der rechten Seite sind unsere Tiere untergebracht. Da gehen wir dann mal in den Stall. Da haben wir die Fersen, also die Rinder, die mit einem Alter von 6 Monaten hierher kommen und dann aufgezogen werden und dann kurz vor der Abkalbung wieder in ihren Stall zurückgehen. Die Tiere, die gehören nicht uns, sondern die gehören dem Besitzer einer Milchviehanlage, der insgesamt 600 Kühe hat. und wir machen im Prinzip seine Nachzucht hier. Hier auf der linken Seite ist unsere Biogasanlage, seit 2007 hier im Betrieb. Ist eine Anlage, die 537 kW elektrische Leistung hat. Das heißt, wir können 537 kW elektrischen Strom einspeisen ins Netz. Und auf der anderen Seite entsteht auch noch Wärme, die wir dann verwenden für die Heizung der Büroräume und auch noch Wärme zur Verfügung stellen für eine weitere benachbarte Biogasanlage, die Erdgas, Bio-Erdgas produziert. Unser Betrieb hat 20 Arbeitsplätze, die sowohl in der Tierproduktion wie auch hier in der Betreuung der Biogasanlagen beschäftigt sind und insgesamt ca. 2300 Hektar Landwirtschaftsfläche bewirtschaften. Insgesamt stehen 400 Fersen hier. Also Rinder im Alter von 6 Monaten bis 24 Monaten. Das ist ein Stall mit flexiblen Wänden. Wir können also, da kommt sehr viel Frischluft und die Tiere haben eben die Möglichkeit, hier frei zu laufen. Man sieht, es ist sehr großzügig ausgelegt. Sie haben immer zu fressen. Ein Großteil der Tiere liegt jetzt hier und kaut wieder. Zeichen, dass sie sich wohlfühlen.
Der Hof von Hartwig Kübler liegt in der besonders fruchtbaren Lommatscher Pflege nahe Meißen. Hier wächst alles prachtvoll. Rüben, Mais, Weizen und Gemüse. Und obwohl es hier vergleichsweise niedrige Tierbestände gibt, weist die offizielle Nitratkarte das Gebiet in Rot, also als besonders belastet aus. Die neue Düngeverordnung würde einen Verzicht auf ein Fünftel der Düngemittel bedeuten. Küblers junger Verwalter, der am Anfang seines Berufslebens steht, sieht das skeptisch.
Mein Name ist Julius von der Deken und ich bin Landwirt hier im Herzen Sachsens und übe meinen Beruf mit Passion und Freude und Überzeugung aus und blicke eigentlich vom Prinzip her auch positiv in die Zukunft, weil ich denke, dass die Bevölkerung, die Menschen in Zukunft auch Lebensmittel zu sich nehmen wollen und satt werden. Jedoch habe ich manchmal das Gefühl, dass die Bürger das vergessen haben, ein Stück weit.
Also gibt es eine Entfremdung zwischen den Bürgern, die die Lebensmittel kaufen, und dem Bauern, der die erzeugt?
Diese Entfremdung gibt es definitiv. Ich glaube, dass die Landwirtschaft sich in den letzten Jahren extrem verändert hat. Wir sind wahnsinnig, haben wahnsinnig technische Fortschritte gemacht. Wir sind so exakt in unserem Arbeiten momentan. Wir können über Sensorik den Nährstoffgehalt und den Nährstoffbedarf unserer Pflanzen analysieren und dann dementsprechend Nährstoffe zuführen. Aber dieser ganze technische Fortschritt ist am Ende nicht kommuniziert worden. Ich habe immer das Gefühl, dass die Bevölkerung uns eigentlich wieder hinter den Pflug, hinterm Pferd stecken möchte, was aber am Ende weder der Umwelt noch den Lebensmitteln noch den Lebensmittelpreisen und auch dem Landwirt nicht dient, niemandem dienen wird.
Brauchen die Landwirte jetzt eine Imagekampagne?
Auf jeden Fall. Ich denke, dass das vielleicht in den letzten Jahren doch sehr versäumt wurde. Wir haben uns sehr auf die Produktion konzentriert und haben diesen Fortschritt, den wir dort erreicht haben, nicht kommunizieren können.
Diese Nitratdiskussion ist ja auch nicht so neu. Hätte man da nicht schon längst mal irgendwie ein bisschen mehr Bambule machen müssen seitens der Bauernschaft?
Sicherlich, das hätte vielleicht vor 10 Jahren, hätte man das angehen können. Da waren, glaube ich, die ersten Thematiken. Aber da wurde es vielleicht auch nicht so ernst genommen. Und wir haben uns auch immer wir hatten immer das Gefühl, dass wir eigentlich ja auch sachlich, fachlich richtig handeln. Und dieser Überzeugung bin ich auch immer noch. Wir haben ja diese Diskussion auch aufgrund dessen, weil eben dieses Messstellennetz nicht korrekt und nicht repräsentativ ist. Das heißt, es werden jetzt Maßnahmen ergriffen aufgrund von falschen Grundlagen.
Mit Blick auf die Zukunft, wir haben jetzt schon gehört, die Erträge könnten zurückgehen, wenn weniger gedüngt werden darf, wenn noch mehr Bedrängung auf den Landwirt zukommt, was die Regulierungen angeht. Mit welchen Gefühlen schaut man da auf die eigene Erwerbszukunft in diesem Bereich?
Die neue Düngeverordnung ist schon eine Bedrohung sicherlich für das landwirtschaftliche Einkommen, weil dort einfach pauschal, gerade wenn man im roten Gebiet ist, eine Reduzierung der Düngemittel gefordert wird, ohne darauf zu achten, was eigentlich der Pflanzenbedarf ist. Und pauschal ist immer schlecht. Hier, wie gesagt, wir düngen teilflächenspezifisch. Das heißt, wir machen auch Unterschiede im Schlag. Und wenn man jetzt pauschal sagen möchte, es muss 20% reduziert werden, ist das, glaube ich, ein absoluter Rückschritt.
Was bedeutet das für einen selber, wenn man da seine Lebensgrundlage hat?
Ja, man fühlt sich schon ein bisschen in Fesseln gelegt, dass man das Gefühl hat, okay, wir werden hier ausgebremst in unserer Zukunft und das eigentlich zu Unrecht, weil wir uns gut verhalten bzw. Präzisionstechnik einsetzen und eigentlich nur unsere Pflanzen ordentlich ernähren wollen.
Nach Angaben der sächsischen Staatsregierung hat im Jahr 2018 fast jeder achte Landwirtschaftsbetrieb in Sachsen ökologisch gearbeitet. Noch bewirtschaften sie gerade mal 7% aller landwirtschaftlichen Flächen im Freistaat, Tendenz steigend. Doch die Umstellung kostet Zeit und Geld. Außerdem gibt es kaum noch freie, bezahlbare Flächen, sagt der erfahrene Agrarberater Andreas Wilhelm.
Die Stimmung bei den Betriebsleitern in den landwirtschaftlichen Höfen ist momentan sehr gedrückt. Das ist nicht so, dass die Landwirte und die Bauern der Meinung sind, dass sie jetzt aufgeben müssen. Aber sie sind in den letzten Jahren so in die Ecke gedrückt worden und die gesellschaftliche Akzeptanz ist so nach hinten gefahren worden. Sie fühlen sich von der Gesellschaft verunglimpft als Umweltverschmutzer, als Wasserverschmutzer, als Tierquäler, indem sie also Tiere in Massentierhaltung halten zum Beispiel. Ich bin zwar kein Tierwirt, aber was ist das Massentierhaltung? Ich bin gern bereit, über das Thema tiergerechte und artgerechte Haltung zu diskutieren. Eine Kuh zum Beispiel ist ein Herdentier. Auch die im freilebenden Huftiere leben in Herden. Wo ist das Problem? Das Problem ist doch nicht, wie groß ist die Herde, sondern wie sind die Haltungsbedingungen?
Sie haben ja vorhin an früherer Stelle im Interview gesagt, dass die Erträge zurückgehen werden, vermutlich auf den Feldern, wenn weniger Dünger eingesetzt werden darf. Was würde das denn de facto bedeuten für die Einkommen der Bauern, die Sie beraten?
Das bedeutet natürlich einen Einkommensverlust für diese Landwirtschaftsbetriebe. Und dann würde das bedeuten, dass wenn die Landwirtschaft und die teilweise nach wie vor schwere Arbeit, die nicht in einem 8-Stunden-Tag von Montag um 7 Uhr bis Freitag um 16 Uhr gelöst werden muss, wo also auch sehr viel Wochenend- und Nachtarbeitszeit dazugehört, dass die nicht mehr vernünftig und noch weniger vernünftig als bisher entlohnt werden kann. Und dass natürlich der Berufsstand dann auch noch höheren Subventionen schreit, um im Einkommensgefälle zur restlichen Gesellschaft nicht abgehängt werden. Die Entlohnungsrate in der Landwirtschaft in Deutschland ist die zweitschlechteste aller Berufsgruppen überhaupt. Das hängt ja auch von den Betriebsgrößen ab, aber es ist einfach so, dass das durchschnittliche Bruttoeinkommen eines landwirtschaftlichen Arbeitnehmers momentan gerade mal bei ca. 22.000 Euro liegt. Das ist aufs Jahr gerechnet nicht viel. Und viele kleinere Landwirtschaftsbetriebe, sagen wir jetzt, vor allem in Nordsachsen nach den 2 trockenen Jahren, wir können eigentlich nur überleben, weil meine Ehefrau nicht mit im Betrieb arbeitet, sondern einen Job in einer anderen Wirtschaft hat. Und damit können wir einigermaßen unser Familieneinkommen sichern. Wenn ich das allein tragen müsste, dann müsste ich aufhören, dann müsste ich mir was anderes suchen.
Farmer, he's lost all his corn. And now where's the money to pay off his loan? He lost all his corn, can't pay off his loan. He lost all his corn. Well, the poor old dirt farmer, he only grows stone.
Mehr als 6 Milliarden Euro fließen Jahr für Jahr aus Brüssel an die deutschen Bauern. Dennoch fühlen sie sich zunehmend von der Politik verschaukelt und getäuscht. Die alte Parole vom Wachsen oder Weichen zieht nicht mehr. Die Überproduktion landwirtschaftlicher Produkte drückt auf die Preise und damit den Ertrag. Immer mehr Höfe in Deutschland ringen um die Existenz. Von knapp 400.000 im Jahr 2005 existieren noch 266.600. Da liegen die Nerven blank. Auch beim Bauernstammtisch in Grimma, zu dem die Sachsen-CDU Anfang März geladen hatte.
Und wäre eigentlich auch mal schön zu sagen, danke für die Begleitung, die wir auch aus der CDU-CSU-Bundes... Nur so am Rande, wäre einfach...
Ja, wenn wir sowas machen, das wissen Sie genauso. Also wir wollen jetzt nicht die CDU irgendwie ins schlechte Licht drücken, aber man muss so ganz ehrlich sagen...
Alles, Herr Kompe, jetzt...
Für viele ist das eine Inhaltetaktik. Das ist einfach so. Viele Leute sind davon ausgegangen, ja, jetzt bewegt sich auch die CDU. Meine, sie wissen ganz genau, was sie dort machen. Wir wissen auch, dass wir sie als Agrarsprecherin natürlich... auch lieber als Ministerin haben wollten, im Gegensatz zu Frau Klöckner, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber die Debatte muss ja jetzt weitergehen. Die ist jetzt erst aufgeflammt und wir wissen, dass wir vielleicht nicht so viel erreichen. Aber es muss man doch ganz ehrlich sagen, viele Leute sind verärgert von der CDU und das wird sich auch weiter auf die Bundestagswahl nächstes Jahr dann auszögern. Das muss man doch jetzt mal so deutlich aller sagen. Also viele fühlen sich ja ein bisschen verraten von der CDU, wie das da Rainer schon mal gesagt hat. Aber man muss dazu sagen, die CDU braucht auch wieder eine Chance, dass man sich mit einbringt. Das machen wir ja gerade, ob das der Bauernverband ist oder ob das wir sind. Wir suchen ja die Gespräche.
Darf ich trotzdem mal was sagen? Weil,
Gitta Connemann ist extra aus Berlin angereist und hat eine neue Umfrage im Gepäck. Die CDU-Frau und ehemalige Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Ernährung und Landwirtschaft ist selbst ein Bauernkind. Sie sieht die Branche in einem Umbruchprozess. Die Ansprüche der Verbraucher sind gewachsen und widersprüchlich. Viele sind aus ethischen Gründen nicht länger bereit, Produkte aus konventioneller landwirtschaftlicher Massenproduktion zu konsumieren.
Was wünschen Sie sich von der Landwirtschaft? 85% der Verbraucherinnen und Verbraucher sagen, wir wollen mehr artgerechte Tierhaltung. Das ist erstmal beeindruckend, oder? Spricht eigentlich für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu sagen, wir wollen mehr artgerechte Tierhaltung. Wir haben dann auf zwei unter anderem mehr Wert auf Nachhaltigkeit legen, auf den Einsatz von Gentechnik verzichten. Da stehen dann solche Sachen auch beispielsweise mehr Wert auf Landschaftsschutz legen, auf künstlichen Dünger verzichten. Ganz unten steht die Saison von Obst- und Gemüsesorten durch Neuzüchtung verlängern. Sie sehen das schon in diesen... Ich habe sie mitgebracht. Das ist, wie gesagt, eine unabhängige Umfrage, die nicht von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im Deutschen Bundestag gestartet ist. Aber Sie sehen, dass dort in den Erwartungshaltungen schon totale Widersprüche drin sind.
Gitta Connemann weiß sehr gut, wie stark die AfD sich um die bäuerliche Wählerklientel bemüht. Für die CDU geht das längst an die Substanz.
Das Vertrauen, das die CDU Jahrzehnte sogar bei den Bäuerinnen und Bauern genossen hat, ist in der Form nicht mehr gegeben. Wir stellen fest, dass wir Mitglieder verlieren aus diesem Bereich, beziehungsweise dass Bäuerinnen und Bauern uns kritisch begegnen. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir das Landwirtschaftsministerium stellen, dass bestimmte Hintergründe auch nicht bekannt sein können und dass wir natürlich eine existenzielle Betroffenheit haben von Betrieben.
Haben wir es hier mit einer tiefgreifenden Kluft zwischen dem Verbraucher und den Landwirten auch zu tun? Nicht nur Verwerfungen zwischen Politik und Landwirten, sondern auch zwischen dem Verbraucher und den Landwirten?
Aus meiner Sicht gibt es keine Kluft zwischen Landwirten und Verbrauchern. Eigentlich sind das natürliche, geborene Verbündete. Denn jeder Verbraucher müsste dankbar sein für die Tatsache, dass wir Landwirte in Deutschland haben, die hier so produzieren, wie sie es tun, sicher, gesund, bezahlbar. Und auf der anderen Seite müssten Landwirte wissen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher wiederum diejenigen sind, die sie auch stark machen können, übrigens nicht nur am Markt, sondern auch in der Politik. Leider stellen wir natürlich auch fest, dass nicht jeder Verbraucher weiß, wie heute ein Landwirt arbeitet. Gerade in Zeiten eines Coronavirus wird deutlich, wie wichtig das Thema Ernährungssouveränität doch ist. Die Tatsache, dass wir in Deutschland jederzeit auf alle Produkte zugreifen können, auf sichere Produkte, gesunde Produkte, die auch noch bezahlbar sind, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das ist das Ergebnis einer hochleistungsfähigen Land- und Ernährungswirtschaft. Wir sollten sie wertschätzen, indem man dann an der Ladenkasse genau das tut, nämlich wenn ich eine hohe Qualität will, und das wird hier auch gewährleistet, dann muss ich auch bereit sein, dafür zu bezahlen.
Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line.
Der Weg zum Hof in Malitzsch führt durch hügelige Felder und vorbei an zahlreichen Windrädern. Hier am Rand der Lommatscher Pflege, unweit des Autobahnkreuzes Nossen, wird seit 1993 biologisch dynamisch gearbeitet. Drei Familien haben damit eine Tradition fortgesetzt, die bereits in den 20er Jahren hier praktiziert wurde. 140 Hektar Acker, 110 Hektar Grünland, 80 Kühe, Hühner und anderes Kleinvieh gehören zum Betrieb. Rund 40 Menschen arbeiten hier. Das Herzstück des alten Vierseitenhofes ist der Hofladen.
Ja, ich stieg jetzt hier im Eingang zu dem Hofladen des Hofes Malitzsch. Den gibt es seit 1993. Und ja, man kommt hier in so einen kleinen Vorraum, so einen Windfang. Der ist mit einfachen Holzspanplatten ausgeschlagen und es gibt eine Schiebetür, die öffnet sich dann gleich zum Laden hin. Der hat eine sehr gemütliche Beleuchtung, große Lampen, die von der Decke hängen und die Holzregale beleuchten. Und in denen ist jede Menge ausgestellt. Es gibt verschiedenste Getreide, Nüsse, Beeren in Tüten und Dosen und Gläsern vor allen Dingen. Und in der Mitte steht ein Obstregal und Gemüseregal mit Körben. Und da drin gibt es alles vom Radicchio über Orangen, Chicorée, Gurken, Auberginen, Tomaten, Kartoffeln, alles aus ökologischem Anbau. Dahinter ist dann eine große Theke, geschlossene Theke und eine kleine offene Theke. Hinter der offenen Theke ist ein Brotregal. Der Brotduft zieht hier in großen Schwaden an mir vorbei, ganz köstlich. Und vorne an der Theke steht jetzt die Mitarbeiterin und hat die Kasse vor sich.
Darf es noch Brot sein? Nein. Käse? Irgendwas?
Drei Mantelhörnchen bitte.
Drei Mantelhörnchen,
ja. Es ist kurz nach 13 Uhr an einem ganz normalen Wochentag und es kommen ein Kunde nach dem anderen und kaufen ein. Entschuldigung, darf ich Sie ganz kurz mal anhalten? Ich komme vom Deutschlandfunk. Sie haben jetzt eben gerade eingekauft hier. Was haben Sie denn heute so mitgenommen?
Also ich habe Brot mitgenommen und Milch und Joghurt. Mhm.
Seit wann kaufen Sie biologische Lebensmittel ein?
Ach, ich wohne hier gleich um die Ecke. Für mich ist es nicht so weit daher. Also seit ich da wohne, seit 7 Jahren.
Ist das denn für Sie eine bewusste Entscheidung, zum Beispiel biologisch gemachtes Brot zu kaufen? Oder ist Ihnen das eigentlich egal und ist nur praktisch?
Nee, also ich fahre schon extra daher. Also ich könnte auch nach Nossen in den Penny fahren, aber es ist für mich schon eine sehr bewusste Geschichte, dass ich daher fahre. Also weil das Brot auch hier selbst gebacken wird. Ich finde es auch schön mit den Kühen. Also deshalb hole ich die Milch von hier, dass die Kühe hier aufwachsen, dass die Kühe auf der Wiese stehen, dass ich die sehen kann. Ja, genau.
Wenn Sie derzeit so die Diskussionen der Bauern verfolgen und die Bauerndemonstrationen, was denken Sie? Haben die recht, dass sie zu Unrecht irgendwie an den Pranger gestellt werden?
Also ich finde das gut, dass die aufstehen quasi und für ihre Rechte sich einsetzen und ich unterstütze das. Und ich finde das wichtig, also dass die Landwirtschaft hier vor Ort gestärkt wird. Und das, also ich finde es unsinnig, dass die Tiere generell in so Massentierhaltungen aufwachsen, mit Antibiotika vollgepumpt werden, dann nach Spanien gekarrt werden, dort geschlachtet werden, weil es da billiger ist und dann wieder zurück. Das lehne ich ab. Also ich esse auch sehr wenig Fleisch. Das haben die Kinder auch so ein bisschen aus der Schule mitgebracht, dass sie gesagt haben, Mensch, wir haben da so einige Sachen gehört und stimmt das denn? Oder wir haben es selber mal mitgekriegt auf der Autobahn, als wir in Urlaub gefahren sind und wir da so ein LKW gesehen haben, wo die ganzen Schweinenasen daraus geguckt haben. Und das fanden die Kinder erst lustig. Und dann habe ich gesagt, naja, nee, also so und so sieht's aus. Und da waren die so betroffen, dass sie dann beschlossen haben, das möchte ich nicht mehr essen. Wir gucken, dass wir einmal die Woche Fleisch essen, dann essen wir ein gutes Fleisch von der Kuh hier vom Umland sozusagen, wo wir wissen, die ist gut aufgewachsen, die hat ein gutes Leben gehabt. Und wir essen noch keine Wurst mehr seitdem. Also,
Geben Sie seither mehr aus für Lebensmittel?
Ja, mache ich. Aber mir ist es das wert.
Das wär's dann, ne? Das war's dann. 43, 27, bitte.
Haben Sie den Eindruck, dass momentan deutlich mehr bei Ihnen eingekauft wird?
Nicht nur momentan, es ist eine Tendenz der letzten Zeit. Also schon seit dem vorigen Jahr wird es sehr, sehr deutlich. Also ganz, ganz deutlich auch an der Kiste, an den Zustrom, an Neukunden, die sich beliefern lassen, haben wir es ganz deutlich gemerkt, schon eine gewisse Zeit. Und Kunden im Hofladen auch. Also das hat jetzt mit was auch immer Corona nicht unbedingt zu tun. Das ist schon eine Tendenz, die zum Glück schon eine ganze Weile anhält.
Was haben Sie denn da Schönes mitgebracht? Fleisch. Kommen viele Menschen hierher, um Fleisch bei Ihnen zu kaufen?
Das machen wir ja noch nicht so sehr lange, aber das hat zugenommen. Die Leute, denen ist es wichtig zu sehen, wo die Tiere stehen, wo sie leben, wo sie aufwachsen, ne? Und dass sie also in ganz kleinen Kreisläufen dann geschlachtet werden, verwertet werden. Ne? Und sie können mit uns ja drüber sprechen, sie können hier unten die Tiere besuchen, genau, und sehen also, dass das Fleisch regional ist und eine gute Qualität hat, also auch die Demeter-Qualität ist vielen Leuten sehr wichtig.
Malitsch ist Idylle. Nur wenige Kilometer weiter im Nachbardorf vor dem Discounter sieht es mit der Bereitschaft, nachhaltig erzeugte Nahrungsmittel auch zu kaufen, schon ganz anders aus.
Also es kommt immer darauf an, was ich gerade kaufen will. Beim Obst und Gemüse schaue ich schon ein bisschen hin, dass man da was ordentliches Regionales bekommt.
Und beim Fleisch?
Kommt immer ein bisschen darauf an, wozu ich es verwenden will.
Meistens Milch. Milch oder dann Bananen, sowas.
Und beim Fleisch, gucken Sie da auch auf Bio?
Weniger, weil das wird zu teuer im Preis für mich.
Ne? Wird zu teuer?
Ja, okay. Das wird zu teuer.
Wenn Sie gerade die Bauernproteste beobachten, das haben Sie ja sicherlich mitbekommen.
Ja, das Sie, befürworte ich.
Finden Sie gut?
Ja, ja, weil es ist wirklich ungerecht, wie die bezahlt werden. Ja, müssen mehr Geld.
Wären Sie denn prinzipiell bereit, mehr zu bezahlen für Lebensmittel?
Ja. Ja. Wenn es gerecht ist, ne?
Well, the farmer prayed for a better year, and the crops were good like the Lord did here, but his barn burnt down with winter near. The answer came in white and black, in the farmer's almanac it says, if a man could have half his wishes, he could double his trouble. A sweet old lady was 84 when her kin folks came for a month or more. Now from overwork she's on the other shore. Much too late was y'all come back, and it says in the farmer's almanac, it says, visitors and fish smell after 3 days.
Regionalität und Direktvermarktung, ob bio oder konventionell, das ist das Modell, das Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther ausbauen möchte. Noch fehle es an passenden Strukturen, sagt Günther. Er will dafür den Handel stärker einbinden und regionale Schlachthäuser ermöglichen, um lange Tiertransporte zu vermeiden. Nachhaltig und umweltfreundlich soll die bäuerliche Zukunft sein. Doch die Agrarwende macht den meisten Bauern Angst. Auch diesem jungen Bauern eines gemischten 500-Hektar-Betriebes aus Görlitz.
Wenn wir aber so weitermachen, dann sage ich mal, ich bin noch relativ jung, dann sehe ich es nicht so, dass ich das mein Beruf noch bis zur Rente so machen kann. Ich bin eigentlich gelernter Landmaschinenschlosser, habe dann nochmal Landwirtschaft gelernt, Fachschule gemacht, Meisterausbildung. Ich mache jetzt Meisterbetreuung und so weiter und so fort. Ja, eigentlich alles darauf ausgerichtet, weil ich den Beruf aus Leidenschaft mache. Aber ich sehe schwarz für die Zukunft. Das muss man ehrlich so sagen. Und was ich meinem Kind jetzt, noch ist es zu kleine, aber was ich dem sagen soll, wenn es wird zu weit sein, ist schwierig. weil ja, wenn es wirklich so weitergeht, dann sehen wir unsere Arbeit alle in Gefahr. Und wir können es wirtschaftlich dann so nicht weitermachen.
Das war unser Wochenendjournal über die neuen Bauernproteste. Im Namen von Redaktion und Technik bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören. Und mein Name ist Alexandra Gerlach. Ich empfehle Ihnen, jetzt dran zu bleiben. Hier folgt Klassik, Pop etc. Heute mit dem Dirigenten Manfred Honeck. Einen schönen Samstag noch. Auf Wiederhören.
Deutschlandfunk.